Einen wunderschönen guten Morgen und einen guten Tag und herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Christuskirche oder für diejenigen, die online dabei sind, an ihren und euren Endgeräten. Das Lied, was wir gerade gehört haben, habe ich noch nie in dem Zusammenhang gehört, Vater und Sohn, im christlichen Sinne. Diego, vielen Dank. Ich möchte euch begrüßen mit dem Wochenspruch, der aus Johannes 3 Verse 14b und 15 stammt: Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen nun unser erstes Lied singen: Ein neuer Tag beginnt. Das Lied Nummer 617, die Strophen 1 bis 5. Lied Nummer 617, die Strophen 1 bis 5.
Thank you.
Falls ich zu leise reden sollte, dann gebt mir einfach ein Zeichen und macht so, dann weiß ich, dass ich lauter reden muss. Andersrum so, genau. Die erste Lesung ist aus dem Neuen Testament, aus dem Philipper, Nummer 4, die Verse 4 bis 9. Es geht um christliche Grundhaltungen. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Schließlich, Brüder, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich möchte mit euch beten. Herr, jeden Tag spüre ich deine Liebe. Du sorgst für mich. Du lässt mich nicht allein. Lass mich heute deine Liebe weiterschenken an alle Menschen, denen ich begegne. Mach mich zu einem Quell der Freude für Trauernde, zu einer Brücke des Friedens für Streitende, zu einem Licht der Hoffnung für Mutlose. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deiner Liebe. Amen. Wir wollen nun das nächste Lied singen, In dir ist mein Leben, aus dem Himmel weit, das Lied Nummer 126, und wir wollen es dreimal singen. Das Lied Nummer 126, aus dem Himmel weit, dreimal.
Thank you.
Vor der Verkündigung hören wir den dazu passenden Bibeltext. Das ist aus dem Alten Testament, aus Nehemia 8, die Verse 1 bis 12. Die Unterweisung im Gesetz. Das ganze Volk versammelte sich geschlossen auf dem Platz vor dem Wassertor und bat den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz des Mose zu holen, das der Herr den Israeliten vorgeschrieben hat. Am ersten Tag des siebten Monats brachte der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung. Zu ihr gehörten die Männer und Frauen und alle, die das Gesetz verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las Esra auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern und Frauen und denen, die es verstehen konnten, das Gesetz vor. Das ganze Volk lauschte auf das Buch des Gesetzes. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer Kanzel aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Neben ihm standen rechts Mattia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia und Maasea und links Pedaya, Michael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Secharia und Meshulam. Esra eröffnete das Buch vor aller Augen, denn er stand höher als das versammelte Volk. Als er das Buch aufschlug, erhoben sich alle. Dann pries Esra den Herrn, den großen Gott. Darauf antworteten alle mit erhobenen Händen: Amen, Amen. Sie verneigten sich, warfen sich vor dem Herrn nieder, mit dem Gesicht zur Erde. Die Leviten Jeschua, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shabetai, Hodia, Maaseia, Kelita, Azaria, Josabat, Hanan und Pelaya erklärten dem Volk das Gesetz. Die Leute blieben auf ihrem Platz. Man las aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, in Abschnitten vor und gab dazu Erklärungen, sodass die Leute das Vorgelesene verstehen konnten. Der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sagten dann zum ganzen Volk: Heute ist ein heiliger Tag zu Ehren des Herrn, eures Gottes. Seid nicht traurig und weint nicht. Alle Leute weinten nämlich, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und dann sagte Esra zu ihnen: Nun geht, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen Wein. Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben, denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Auch die Leviten beruhigten das ganze Volk und sagten: Seid still, denn dieser Tag ist heilig. Macht euch keine Sorgen. Da gingen alle Leute nach Hause, um zu essen und zu trinken und auch anderen davon zu geben und um ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatte die Worte verstanden, die man ihnen verkündet hatte.
Ja, ihr Lieben, ich habe hier noch ein Beutelchen mitgebracht, der eigentlich so ein bisschen für die Kinderpredigt vorgesehen war, aber die Kinder haben Wichtigeres im Moment zu tun. Insofern sind wir jetzt alle dran. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das hat Michael uns eben vorgelesen. Danke für den langen, langen Text. mit den vielen, vielen Namen dazwischen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ich sag mal ganz ehrlich, Gott will von Anfang an, dass wir Freude haben. Seit Beginn der Schöpfung möchte der Herr, dass wir Freude an ihm haben. Und dann, ja dann, wir erinnern uns, dann kam der Sündenfall. Adam und Eva hatten ihre Beziehung zum Herrn aufgegeben. Auch die damit verbundene Freude am Herrn war dahin, war zerstört, bis Jesus kam und die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt hat, mit echter Freude, mit tiefer, erfüllender und anhaltender Freude. Aber warum, ihr Lieben, warum haben wir eine Freude am Herrn? Nun, jetzt kommen diese Sachen zum Tragen, die ich hier mitgebracht habe. Schaut mal, eine Grundplatte. Ich frage euch jetzt mal und ich bitte euch ganz inständig, mir einfach zuzurufen, was verbindet ihr mit Gott? Liebe. Ich setze mal diesen Stein hier für die Liebe. Kann man das so ungefähr sehen? Vertrauen und angenommen sein. Nochmal bitte. Inneren Frieden. Hilfe in schwierigen Situationen. Hoffnung. Nochmal bitte. Vergebung meiner Schuld. Den muss ich nochmal umbauen hier. Der kommt hier hin. Und wir werden uns sicherlich noch viele, viele Dinge würden uns einfallen, die wir mit Gott verbinden. Und ich setze als Deckel einfach mal die Freude am Herrn obendrauf. Und ich weiß nicht, wie lange es war, eben eine Minute oder so, und wir haben ein Haus gebaut, was ganz viel uns von Gott sagt. Diese Liebe, diese Güte, Barmherzigkeit, Vergebung der Schuld, ich will nicht alles wiederholen, alles das sind doch die Dinge, die uns die Freude am Herrn geben. Nur deswegen, weil wir einen so tollen Gott haben, nur deswegen können wir uns auch an ihm erfreuen. Und er sucht tatsächlich nach wie vor die Beziehung zu uns Menschen. Und weil wir uns vollkommen auf ihn verlassen können und ihm voll und ganz vertrauen, deswegen erfüllt sich doch unser Herz mit Freude. Und ich sagte das eben schon, die Freude am Herrn ist eine tiefe und lang anhaltende Freude. Natürlich freuen wir uns auch, wenn wir irgendetwas geschenkt bekommen, irgendwas Materielles, oder wenn wir eine Aufgabe zu unserer Zufriedenheit erfüllt haben. Oder. Aber das sind alles Freuden, naja, ich sag mal, die nach relativ kurzer Zeit auch wieder vergangen sind. Aber die Freude am Herrn, die hält lange, lange. Ich möchte das mal vergleichen mit zwei Menschen, die sich lieben. Da geht es auch nicht darum, dass der eine oder die andere etwas geschenkt bekommt, sondern sie sind überall und überglücklich, wenn sie denn nur miteinander beisammen sind. Und genau so ist es mit der Freude am Herrn. Lasst euch einmal mitnehmen in die Zeit, von der Michael eben voller Freude am Herrn vorgetragen hat. Nehemia war Statthalter in der Provinz Juda, wo auch Jerusalem zugehörte. Das war so ungefähr um 440 vor Christus, nur damit wir das mal einordnen können, wo sind wir hier eigentlich. Und ein Statthalter, ihr Lieben, das ist kein gewählter Volksvertreter oder so, sondern da handelt es sich um einen Vertreter des persischen Besatzungskönigs. Also er ist ein Vertreter der persischen Besatzungsmacht, die damals über Judäa herrschte. Die Verbannung des israelitischen Volkes nach Babylon war schon 100 Jahre zuvor beendet. Da kamen die ersten Israeliten wieder zurück und in Jerusalem baute man als erstes und auch wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt einziges den Tempel wieder auf. 515 vor Christus wurde er wieder eingeweiht, mehr aber nicht. Und das brachte nun Nehemia auf den Plan. Denn die ganzen Häuser oder viele der Häuser, in denen die Jerusalemer wohnten, und was noch viel wichtiger beinahe ist, die Stadtmauer, die ihnen Schutz gab, lagen da nieder. Und Nehemia kam, also 75 Jahre nach Wiedereinweihung des Tempels, nach Jerusalem und ließ die Stadtmauer aufrichten. Nun stellt euch das aber bitte nicht so vor, dass der da mit einem Tross von Bauleuten kam, die haben die Stadtmauer aufgebaut. Nein, das waren die Jerusalemer Familie. Jede Familie war zuständig für ein Stück Stadtmauer. Und so hat man nach und nach die gesamte Stadtmauer rund um Jerusalem wieder aufgebaut, die Tore eingehängt und hat wieder Schutz gefunden nach außen oder vor Feinden. 52 Tage haben sie dafür gebraucht. Ich denke, die Elfi oder der BER haben ein bisschen länger gebraucht, um gebaut zu werden. Aber nach 52 Tagen, und jetzt bin ich in dem Text, den Michael uns vorgelesen hat, 52 Tage nach Beginn der Bauzeit war die Stadtmauer vollendet und nur wenige Tage später feierten oder kamen die Israeliten zusammen am ersten Tag des siebten Monats. Wer sich da so ein bisschen auskennt, weiß, es ist das jüdische Neujahrsfest. Und das ganze Volk hat sich vor dem Wassertor versammelt. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn man bei Nehemia nachliest, es sind etwa 40.000 gewesen, die aus Babylon nach Jerusalem oder nach Judäa zurückkehrten. Viele haben an der Stadtmauer mitgearbeitet, sodass man sagen kann, das waren wohl 40.000. Okay, mit der Masse hätten wir auch den BER schneller fertig gekriegt, sind wir ehrlich. Also da war eine Riesenmenge Volk versammelt. Und der Priester und Schriftgelehrte Esra las stundenlang aus dem Gesetz, also aus der Tora, den fünf Büchern Mose vor. Und die Leviten erklärten es. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, weil nicht alle, oder nur wenige, will ich vielleicht sagen, die Sprache überhaupt verstanden des Gesetzbuches. Sie sprachen Aramäisch. Und die Leviten mussten vieles erst einmal übersetzen und dann auch noch erklären. Und da gehen schon mal einige Stunden ins Land. Aber das Volk stand auf, als Esra die Schriftrolle ausrollte, also das Buch öffnete. Und es verstand. Und dann lesen wir, Michael hat es uns auch vorgelesen, als das Volk die Worte der Weisung hörte, fingen die Menschen an zu weinen. Also ihr wart eben ruhig geblieben, als Michael die Worte aus dem Buch Nehemia vorgelesen hat. Keiner hat angefangen zu weinen, glaube ich. Aber was ist mit dem Volk passiert? Warum weinte das Volk? Nun, sie haben verstanden, was Gottes Weisung für das Volk ist, was in den fünf Büchern Mose zusammengeschrieben steht, als Gebote, als Weisung an das Volk. Und sie haben auch verstanden, wie das Volk sich verhalten hatte in den letzten Jahrhunderten, nämlich ganz anders. Ihnen wurde klar, dass die Israeliten Gottes Weisung nicht befolgt haben, über Jahrhunderte nicht. Aber dieses Wort, und das ist so fantastisch, dieses Wort aus der Bibel oder aus den fünf Büchern Mose, dieses Wort Gottes, das drang den Menschen direkt ins Herz rein und berührte sie dort, genau dort, wo sie es nötig hatten. Und ihr Lieben, ganz ehrlich, das ist auch heute noch so. Das schafft nur die Bibel. Und das Volk hat erkannt, wie unzulänglich es war, hat seine Schuld gegenüber Gott erkannt. dass es Gottes Willen missachtet hat und dass es sich damit aus Gottes Nähe entfernte. Und das führte dazu, dass sie traurig wurden und weinten. Und was passierte dann? Haben Nehemia, Esra und die Leviten den Finger erhoben und gesagt, siehste, jetzt habt ihr das, was ihr euch eingebrockt habt? Nein, im Gegenteil. Ich lese nochmal, diesmal aus der Übersetzung der Basisbibel, die Verse 9 und 10 vor. Als das Volk die Worte der Weisung hörten, fingen die Menschen an zu weinen. Da ermutigten sie der Statthalter Nehemia und der Priester und Schriftgelehrte Esra. Zusammen mit den Leviten, die das Gelesene erklärten, sagten sie zum Volk, heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Seid nicht traurig und hört auf zu weinen. Geht, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Gebt auch denen etwas, die nichts haben, denn dies ist ein heiliger Tag für den Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Luther übersetzt noch deutlicher, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also sie ermutigten das Volk. Sie sagen, tut euch was Gutes. Heute ist ein heiliger Tag. Esst was Tolles, trinkt was Leckeres, tut euch was Gutes, freut euch am Herrn. Aber eines wird aus diesem Text deutlich. Sie hörten das Wort Gottes, sie hörten die Weisung, sie verstanden, dass sie Schuld auf sich geladen hatten, weil sie die Weisung nicht befolgt haben. Sie fingen an zu weinen, wurden ermutigt und bekamen dann Freude. Freude am Herrn kehrte bei ihnen ein. Das sagt für mich, wenn ich Freude am Herrn erleben möchte, muss ich zunächst einmal durch dieses tiefe Tal gehen und meine eigene Unzulänglichkeit begreifen. Denn wenn ich sage, und das ist, glaube ich, die menschliche Natur, oh, das schaffen wir schon, das wuppen wir, kein Problem, kriegen wir alles hin. Solange ich auf diesem Trip bin und mich so verhalte, bin ich noch nicht an der Freude des Herrn. Ich habe es zweimal mindestens erlebt, dass ich dann irgendwann auch sagte, ich kann nicht mehr. Herr, Gott, ich brauche dich. Und das ist dann der Moment, wo ich Gott meine Sünden bekenne, meine Schuld bekenne und Jesus mein Leben übergebe. Und wo dann die Freude am Herrn aufstrahlt. Denn auch Gott sagt nicht mit erhobenen Zeigefinger, siehste, hast du mal eher dran denken sollen oder so, sondern Gott vergibt mir meine Schuld, ja, er hat es ja bereits getan. Durch Jesus am Kreuz. Und Gott sagt mir, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein Kind. Das ist wiederhergestellte, geheilte Beziehung. Aber dafür bedarf es erst einmal, dass ich mein eigenes Ego runterfahre und mich auf Gott verlasse, Gott vertraue. Im Johannesevangelium lesen wir dazu, dass auch Jesus das in dem hohepriesterlichen Gebet bekannt hat und Jesus hat uns seine Freude zugesprochen. Dort heißt es, jetzt komme ich zu dir, also zum Vater. Ich sage das alles, solange ich noch in der Welt bin. Ich sage es, damit meine Freude sie ansteckt, also die Jünger und uns alle, damit meine Freude sie ansteckt und ganz und gar erfüllt. Jesus hat uns da nicht einfach nur das Glück gewünscht für unser Leben, wie man es vielleicht, schau dich an, Anita, zu Geburtstagen macht. Nein, er hat viel mehr getan. Er hat dafür gebetet, dass wir Gottes Kinder wieder in diese ursprüngliche Freude, die Gott für uns vorgesehen hat, von Anbeginn an hineinversetzt werden. dass wir uns an dem erfreuen, an dem hier, was Gott für uns tut. Immer wieder, dass wir uns erfreuen, dass wir mit Gott in Beziehung sind. Natürlich, es gibt immer wieder Situationen, in denen wir auch feststellen müssen, dass das Glück auch mal nachlässt. Aber wir können immer wieder die Freude am Herrn finden. Denn wie sagt Nehemia, die Freude am Herrn, das ist unsere Stärke. Und noch einmal natürlich auch die Freude am Herrn verändert nicht die Fakten unseres Lebens oder was um uns herum passiert. Aber eines macht sie, sie verändert meine Sichtweise auf diese Fakten und damit auch meine künftige Entwicklung, also all das, was ich daraus mache. Die Freude am Herrn, die gibt mir die Kraft, mich von meinen Sorgen nicht auffressen zu lassen. Vor ein paar Wochen haben wir eine Predigt gehört über Teile der Bergpredigt, als Jesus sagte, macht euch keine Sorgen, euer Vater im Himmel weiß doch, was ihr alles braucht. Die Freude am Herrn schafft es, dass ich mich von meinen Sorgen, die ich habe, nicht übermannen lasse. Ich möchte immer noch der Herr in meinem Körper, in meinem Geist sein, neben dem Herrn natürlich. Und diese Freude am Herrn, die gibt mir die Kraft, dass ich mich von meiner Trauer, die vielleicht da ist, nicht vollkommen füllen lasse. Nein, ich lasse mich von der Freude anstecken und vollkommen erfüllen, die Jesus uns zugedacht hat. Und die Freude am Herrn, sie gibt auch mir die Kraft, mich von meinen Ängsten, die immer wieder da sind, nicht beherrschen zu lassen. Sie sind da, aber sie haben nicht die Oberhand bei mir. Und mit dieser Kraft, ihr Lieben, mit dieser Kraft aus der Freude am Herrn, da kann ich mein Leben in Freude genießen. Auch wenn die Bedrohung dieser Welt wie Wogen über meinem Kopf zusammenschlagen mögen. Wir brauchen nur die Nachrichten einzuschalten und hören und sehen sehr vieles. Und diese Kraft aus der Freude am Herrn, mit der kann ich mir eine Zukunft, eine gute Zukunft überhaupt nur vorstellen. Denn wenn ich nicht diese Freude am Herrn hatte und nicht diese Kraft und nur voller Sorgen wäre, wie soll ich mir denn damit eine Zukunft vorstellen, die schön wird? Das geht doch gar nicht. Und nur mit dieser Kraft kann ich mein Leben in Zufriedenheit leben. Auch wenn ich merke, dass das eine oder andere mit fortschreitendem Lebensalter vielleicht nicht mehr so funktioniert wie früher einmal. Aber die Freude am Herrn gibt mir die Kraft, dass ich auch in Zufriedenheit leben kann. Und mit dieser Freude kann ich nach vorne schauen und gleichzeitig liebgewordene Menschen, die nicht mehr unter uns sind, in meinem Herzen nach vorne mitnehmen. Diese Kraft vom Herrn verleiht mir diese Möglichkeit. Und mit dieser Kraft kann ich letztendlich Menschen von Christus erzählen. Auch wenn mir vielleicht der Mut dazu gerade einmal fehlen mag und wenn ich vielleicht lieber still sein möchte und mich in der Menge unterducken mag, die Freude am Herrn gibt mir die Kraft, von Jesus Christus anderen Menschen zu erzählen. Und ihr Lieben, das ist die Kraft aus der Freude am Herrn, die mich hier antreibt, vor euch zu stehen und euch diese Predigt zu halten. Und es ist auch die Kraft aus der Freude am Herrn, die dich antreibt und die dich befähigt, deine Gaben in Gemeinschaft mit Jesus Christus einzubringen. Amen. Wir singen jetzt unser nächstes Lied und sind damit immer noch mitten im Thema. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 300 und, nein, Entschuldigung, seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Er steht im Gesangbuch unter der Nummer 390, wir singen die Strophen 1 bis 3. 390, 1 bis 3.
Wir haben nun wieder unsere Zeit der Kerzen und Gebete, bei dem jeder, der mag, ein Danke, eine Bitte, eine Klage oder sonst was vor Gott und die Gemeinde bringen kann, laut oder auch im Stillen für sich.
Ich möchte mit uns beten und anschließend das Herrengebet mit uns sprechen. Ich bitte euch, wer mag und kann, sich von den Plätzen zu erheben. Du guter und barmherziger Gott, du hast gehört und auch gespürt, was wir vor dich gebracht haben, denn du hörst ins Herz hinein und nicht nur mit den Ohren. Du hörst nicht nur das gesprochene Wort, sondern du verstehst und nimmst auch die Dinge wahr, die wir im Stillen vor dich bringen und die vielen, vielen Wünsche und Gebete, die nicht mit einer Kerze begleitet wurden, sondern einfach so an dich kommen. Vater, ich weiß, dass du diese Gebete erhörst und ich weiß auch, dass du deinen Kindern genau diese Wünsche erfüllst, so wie es für sie am besten ist. Es mag sein, dass wir vielleicht andere Vorstellungen haben, aber du wirst für uns den Weg bereiten, der das Beste für uns sein wird. Da bin ich gewiss. Und Vater, ich danke dir, dass wir aus dem Buch Nehemia so viele Sachen bekommen haben und auch noch einmal so richtig auf die Freude hingewiesen wurden, die wir an dir haben, Vater, damit wir dieses Leben in Freude genießen und uns nicht von allen Wirrungen, die um uns herum in der Welt sind, niederdrücken lassen, sondern unseren Weg gehen. Das heißt natürlich auch, dass wir den Menschen, die noch stärker bedroht sind, als wir es hier sind, helfen und so gut es geht und so gut wir es können, ihnen das Leben erleichtern. Aber auch da hoffen wir auf dich, Vater, dass du derjenige bist, der Frieden in die Welt bringt und der diese Menschen, die mit den Säbeln und sonstigen Dingen rasseln, zur Ruhe kommen lässt, damit wir wieder Frieden hier haben. Aber dazu haben wir die Freude an dir, Herr, und diese Freude lassen wir uns durch solche Säbelrassler nicht vergällen. Hab Dank dafür. Ich möchte jetzt mit uns das Gebet sprechen, gemeinsam, was Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen die Plätze wieder ein und singen jetzt unser letztes Lied. Komm, Herr, segne uns. Die Nummer 493 im Gesangbuch. Wir singen die Strophen 1 bis 5. Und dabei dürfen wir nicht nur die Herzen, sondern auch die Portemonnaies öffnen. Und Jan sammelt die Kollekte ein.
Thank you.
Ich bitte euch nochmal, sich zu erheben zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So geht nun hin in Frieden. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir nehmen die Plätze noch einmal ein und lauschen dem Nachspiel.